Höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, der sich als Antaryami, die Überseele im Herzen eines jeden befindet, hörte, wie sich die Jungen über die falsche Python unterhielten. Sie wussten nicht, dass diese Schlange in Wirklichkeit Agasura war, ein Dämon, der sich in eine Python verwandelt hatte. Da Krishna dies wusste, wollte er seine Freunde daran hindern, sich in den Rachen des Dämons zu begeben. In der Zwischenzeit, während Krishna überlegte, wie er seine Freunde aufhalten könnte, marschierten alle Kuhhirtenjungen in das Maul des Dämons. Der Dämon verschluckte sie jedoch noch nicht, denn er dachte an seine Verwandten, die durch Krishnas Hand umgekommen waren, und deshalb wollte er warten, bis auch Krishna sein Maul betrat. Krishna sah, dass alle Kuhhirtenjungen, die niemanden außer ihm als ihren Herrn kannten, seine Obhut verlassen hatten und nun hilflos waren, denn sie hatten sich wie Grashalme in das Feuer des Magens von Agasura begeben, der Tod in Person war. Krishna empfand die Trennung von seinen Freunden, den Kuhhirtenjungen, als unerträglich und war deshalb, als sehe er, dass dies von seiner inneren Energie bewirkt worden war, im ersten Augenblick überrascht und unschlüssig, was er tun sollte. Was war nun zu tun? Wie war es möglich, diesen Dämon zu töten und gleichzeitig die Gottgeweihten zu retten? Krishna, der unendlich mächtig ist, wartete und dachte sich ein kluges Vorgehen aus, mit dessen Hilfe er gleichzeitig die Knaben retten und den Dämon töten konnte. Dann betrat er das Maul Agasuras. Weil Krishna alles weiß, wird er als Ananta Virya Savagya bezeichnet. Und weil er über alle Dinge genauestens Bescheid weiß, war es für ihn nicht schwierig, einen Weg zu finden, wie er die Jungen retten und gleichzeitig den Dämon töten konnte. Und so beschloss er, sich ebenfalls in den Rachen des Dämons zu begeben. Als Krishna in das Maul Agasuras trat, riefen die Halbgötter, die sich hinter den Wolken versteckt hielten, oh weh, oh weh! Die Freunde Agasuras hingegen, wie Kansa und andere Dämonen, frohlockten. Als die unbesiegbare höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, die Halbgötter hinter den Wolken, oh weh, rufen hörte, dehnte er sich in der Kehle des Dämons sofort aus, um sich und seine Freunde, die Kuhhirtenjungen, vor dem Dämon zu retten, der beabsichtigte, sie alle zu vernichten. Das ist die Eigenart von Krishnas Taten, erklärt Prabhupada. Palitranaya sadunam vinashaya chadushkitam. Krishna vergrößerte sich in der Kehle des Dämons, bis dieser keine Luft mehr bekam und starb. Gleichzeitig rettete er sich und seine Freunde aus höchster Lebensgefahr und befreite außerdem die Halbgötter von ihrer Besorgnis. Weil Krishna seinen Körper ausgedehnt hatte, machte der Dämon seinen Körper ebenfalls sehr groß, aber es nützte gar nichts. Sein Atem setzte aus, seine Augen rollten hin und her und traten aus den Höhlen und er erstickte. Da seine Lebensluft keine Öffnung finden konnte, durch die sie hätte entweichen können, schoss sie schließlich durch ein Loch in der Schädeldecke des Dämons hervor. Als die gesamte Lebensluft des Dämons durch das Loch in seiner Schädeldecke entwichen war, blickte Krishna über die toten Kälber und Kuhhirtenjungen und erweckte sie wieder zum Leben. Darauf, also das geschah alles im Magen des Dämons, die waren da unten schon. Daraufhin verließ Mukunda, der Befreiung gewähren konnte, zusammen mit seinen Freunden und den Kälbern das Maul des Dämons. So nice, nicht? Also wenn man sich das mal vorstellt, der war kilometerlange Dämon, Krishna spaziert da raus. Jetzt geht's weiter. Damit nicht genug. Aus dem Körper der riesigen Python schoss ein grelles, alle Himmelsrichtungen erleuchtendes Licht hervor, das am Himmel wartete, bis Krishna aus dem Maul der Leiche hervorkam. Hierauf ging das Licht vor den Augen aller Halbgötter in Krishnas Körper ein. Erläuterung. Offensichtlich erlangte die Schlange Agasura durch das Eingehen in Krishnas Körper Mukti, weil sie mit Krishna in Kontakt gekommen war. Das Eingehen in Krishnas Körper wird als Sajuja Mukti bezeichnet. Doch aus späteren Versen wird noch hervorgehen, dass Agasura wie Dantavakra und andere Sarupya Mukti erlangte. Das ist die gleiche Form wie Krishna. Srila Bhishwanath Chakravarti Thakur hat dieses Thema ausführlich behandelt und bezieht sich in seiner Abhandlung auf den Vaishnava Toshani von Srila Jiva Goswami. Agasura erlangte Sarupya Mukti, das heißt, er wurde auf die Vaikuntha-Planeten erhoben und erhielt dieselbe vierarmige Gestalt wie Vishnu. Warum dies so ist, wird im Folgenden erklärt. Also jetzt wird es erklärt. Das Licht, das aus dem Körper der Python hervorkam, wurde gereinigt und erreichte spirituelle Shuddha-Sattva, das heißt Freiheit von materieller Verunreinigung. Weil sich Krishna im Körper der Schlange aufgehalten hatte und das sogar noch nach ihrem Verenden. Manchmal ist es zweifelhaft erscheint, dass solch ein Dämon, der nur Unheil anrichtete, die Sarupya oder Sarjuja-Befreiung erlangen konnte. Und Sie mögen sich darüber wundern. Krishna ist jedoch so gütig, dass er das Licht, die Lebenskraft der Python, in ihrer Individualität eine Zeit lang vor den Augen aller Halbgötter am Himmel warten ließ, um alle Zweifel zu beseitigen. Krishna ist die Gesamtheit des Lichts und jedes Lebewesen ist ein Teilchen dieses Lichts. Wie hier bewiesen wird, ist das Licht in jedem Lebewesen ein Individuum. Das Licht blieb eine Zeit lang als Individuum außerhalb des Körpers des Dämons. Das heißt, es ging nicht in das Licht in seiner Gesamtheit, das Brahma-Jyoti, ein. Diese Brahman-Ausstrahlung kann mit materiellen Augen nicht wahrgenommen werden. Doch um zu beweisen, dass jedes Lebewesen ein Individuum ist, ließ Krishna dieses individuelle Licht für eine Zeit lang außerhalb des Körpers des Dämons bleiben, sodass es für jeden sichtbar war. So dann bewies Krishna, dass jeder, der von ihm getötet wird, Befreiung erlangen kann. Entweder Sajuja, Sarupya, Samipya oder irgendeine andere Befreiung. Die Befreiung derjenigen hingegen, die sich auf der transzendentalen Ebene der Liebe und Zuneigung befinden, ist Vimukti, eine besondere Befreiung. Die Schlange ging zuerst in Krishnas persönlichen Körper ein und vermischte sich mit der Brahman-Ausstrahlung, was als Sajujya-Mukti bezeichnet wird. Doch später werden wir noch erfahren, dass Agasura Sarupya-Mukti erlangte. In Vers 38 wird erklärt, dass Agasura einen Körper erhielt, der genau gleich beschaffen war wie der Körper Vishnus. Und auch im Vers danach heißt es unmissverständlich, dass er einen völlig spirituellen Körper erhielt, der dem Narayanas glich. Es wird also an zwei oder drei Stellen im Bhagavatam bestätigt, dass Agasura Sarupya Mukti erlangte. Darauf mag jemand fragen, wie sich dann sein Eingehen in die Brahman-Ausstrahlung erklären lässt. Die Antwort lautet, dass Agasura eine ähnliche Befreiung erlangte wie Jay und Vijay, die nach drei Geburten Sarupya Mukti erreichten und wieder mit dem Herrn zusammen sein durften. Aha! Also als Jai und Vijay getötet wurden in ihren Dämonenkörper, Hiranyakashipu und Hiranyaksha und so weiter, erlangten sie zunächst einmal das Brahman und danach kamen sie wieder zurück, um eine neue Geburt anzunehmen und wieder als Ravana und Kumbhakarna dem Herrn Schwierigkeiten zu machen. Aber schließlich, und dann wurden sie befreit, also getötet und gingen wieder ein. Und dann war es so, dass sie schließlich die Sarupya Mukti annahmen. Das wird hier gesagt. Ich will euch das kurz. Prabhupada verweist uns auf Vers 38. Ja, er zeigte sich tatsächlich dermaßen barmherzig, dass er selbst Agasura, das sinnvollste aller niederträchtigen Lebewesen, zur Stellung eines seiner Gefährten erhob und ihn mit Sarupya Mukti segnete, was materiell verunreinigte Lebewesen eigentlich unmöglich erreichen können. Lita Shukha, du bist nicht ganz bei uns. Das heißt, wenn man schläft, verlässt die Seele den Körper, aber Krishna erhält den Körper während des Schlafes. Die Seele ist ja dann nicht mehr gegenwärtig. So, man möchte sich fragen, wie gehen denn die physischen Funktionen weiter? Das ist Krishna, der die Seele erhält, den Körper erhält. Das ist nur nebenbei, weil Lila Shukla uns hingewiesen hat auf dieses Phänomen. Eben ist also nicht gestorben, obwohl er ganz woanders war, den Körper schon verlassen hatte. Das liegt an Krishna. So. Ich denke, das Thema dieser Verse ist sehr gut verständlich, sehr klar und braucht deswegen keinerlei Erläuterung. Agasura wurde zunächst einmal, ging ein in die, aber dieses ist was Besonderes, das muss man nochmal verstehen. Die Mayavadis und Unpersönlichkeitsanhänger sagen ja, dass die Seele eins mit Brahman ist, doch Krishna zeigte dies, dass dies nicht so ist, indem er dafür sorgte, dass die Seele von Agasura als ein deutlich erkennbares Licht längere Zeit am Himmel blieb in ihrer Individualität. Dann ging sie in die ewige spirituelle Welt zusammen zurück, wo sie eine ewige spirituelle Form erhielt, da Krishna ihn getötet hatte. Es war also nicht so, dass Krishna ihn bestrafte, in dem Sinne, sondern er war so barmherzig, dass er ihm für ewiglich eine spirituelle Form gewährte. Deswegen heißt es in den Vaishnava-Schriften, man soll irgendwie mit Krishna in Kontakt kommen und wird in jedem Fall Nutzen daraus ziehen. So, ich möchte heute fast zum Ausklang unseres kleinen Kurses, unseres Blitzkurses sozusagen, durch die Vaishnava-Welt hindurchgehen. Heute möchte ich einige Themen behandeln. Ich möchte jetzt, weil wir gestern eine Vorlesung hatten über den Guru, den spirituellen Meister, möchte ich heute und den Beziehungen zum spirituellen Meister möchte ich heute fortfahren, indem ich zunächst einmal spreche, wie man sich Grihasthas gegenüber verhalten sollte, Sannyasis, Gottbrüdern, Gurus und den gewöhnlichen Menschen. Das Avatar Prabhu ist gerade erst gestern gekommen von seiner Predigerreise nach Leipzig. Wir haben in den vorangegangenen Tagen Vaishnava-Etikette durchgenommen, nicht? Und kommen Sie jetzt zum Ausklang. Zunächst einmal möchte ich den Punkt wiederholen, den wir schon mal gemacht haben, dass in der Vaishnava-Gesellschaft alles arrangiert ist nach älteren Devotees und nach jüngeren Devotees. Die jüngeren Devotees respektieren die älteren Devotees und die älteren Devotees lassen ihre Zuneigung oder geben den jüngeren Devotees ihre Zuneigung. So ältere Devotees sollten nicht Respekt für sich fordern. Das ist nicht Vaishnava-mäßig. Wenn sie durch ihr Tun Respekt bekommen, so ist das selbstverständlich und sehr nice. So, die älteren Devotees nun sollten den jüngeren Devotees gegenüber ihre Zuneigung zeigen. Wenn immer wer immer älter von euch ist, ihr solltet den jüngeren Devotees einfach helfen im Krishna-Bewusstsein. So ist das Vaishnava-Leben sehr angenehm. Der Vaishnava sollte immer bemüht sein, jedem zu helfen. Das fängt an mit dem Gast, der durch die Tempeltür geht, dem wir den besten Sitzplatz anbieten sollten, der zur Verfügung steht und ein nices Prasadam geben sollten auf der Stelle und ihn zu ihm sprechen sollen, entsprechend seiner Stufe im spirituellen Leben. Und dieses Zuneigung zeigen hört auf bei den ganz Älteren, die wurde ich sogar bei dem spirituellen Meister, der seinen Schülern viel Zuneigung entgegenbringt und sie durch diese Zuneigung groß werden lässt im spirituellen Leben. Nun, bei diesem sich gegenseitig Respekt erweisen, sollten die jüngeren Devotees nicht erwarten, dass die älteren ihnen sofort Respekt zurückgeben. Das sind sehr delikate Punkte alle. Manchmal kommt es vor, dass ältere Vaishnavas einem jüngeren Vaishnava ihre Ehrbietung darbringen aufgrund ihrer Demut. Doch ein jüngerer Vaishnava sollte niemals denken, dass er den Respekt von allen älteren Vaishnavas verdient. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ein älterer Vaishnava ihm Respekt darbringt, dann sollte sich der jüngere Vaishnava ein bisschen embarrassed, wie ist das Wort, peinlich berührt fühlen und wiederholt zu Krishna beten, dass Krishna diesen Respekt annimmt. Hier kommt ein ganz feines Detail in der Vaishnava, wie soll ich mich ausdrücken, in der Vaishnava-Regel. Es heißt zunächst einmal, dass durch die the Praxis jemanden seine Ehrbietung darzubringen, der andere sich anfängt, also der andere sich verpflichtet fühlt, dem, der ihm Respekt dargebracht hat, seine Gunst zu erweisen. Das ist, glaube ich, ganz natürlich. Das sieht man schon in der materiellen Welt, wenn man einem Kami ein freundliches Nicken des Kopfes gibt. Dann geht der Kopf des Kamis sofort auf und runter. Kennt ihr das? Also ich mache das immer. Jeden, den ich sehe, nicke ich freundlich zu und dann nickt er freundlich zurück. Nicht? Das ist ein ganz natürliches, menschliches Verhalten in einer zivilisierten Gesellschaft oder unzivilisierten Gesellschaft. In der Vaishnava-Leben sollten wir jedoch nicht erwarten, dass ältere Devotis ihre Ehrbietung uns auch darbringen. Denn wenn wir jünger sind als sie, werden wir durch diese Praxis nicht spirituellen Fortschritt machen können. Wusstet ihr das? Wenn ein älterer Devotee euch seine respektvollen, also das heißt euch, uns, seine respektvollen Ehrbietungen darbringt, das ist nicht für unser eigentliches Wohl bestimmt. Denn man findet diesen Fall in der, ich gehe jetzt mal ganz tief in die Vaishnava-History rein. Der spirituelle Meister von Bhakti, der Diksha-Guru von Bhaktivinoda Thakur, war Vipin Bihari Goswami. Ein Goswami, der nicht auf der allerhöchsten Stufe der Hingabe war. Diese Diksha war mehr eine formelle Diksha, diese formelle Unterweisung. So, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, der Sohn von Bhaktivinoda Thakur, respektierte den Guru seines Vaters nicht. Einmal wurde er gefragt, warum er Vipin Bihari Goswami keine Ehrbietung darbrachte. Das ist eigentlich sehr ungebräuchlich, dass man nicht dem spirituellen Meister seines Vaters oder hier in unserer Vaishnava-Gesellschaft, wenn die Schüler von, also die Nicht-Prabhupada-Schüler, die Schüler von anderen spirituellen Meister, nicht Prabhupada ihre Ehrbietung darbringen würden, das wäre ein Skandal. Das geht nicht. So was tat Bhaktisiddhanta. Und er wurde gefragt, warum er das tat, und er sagte, ist Bipin Bihari fortgeschritten genug, um meine Ehrbietung entgegenzunehmen? Und das sagte er nicht Überschätzung seiner eigenen Situation, sondern es ist tatsächlich so. Es heißt, wenn ein sehr fortgeschrittener Devotee, ein sehr wenig fortgeschrittener Devotee seine Ehrbietung darbringt, dass der Schaden nimmt, der weniger fortgeschrittene Devotee. Deswegen heißt es, dass wenn das geschieht, wenn ein älterer Devotee uns aus seiner Demut seine Ehrbietung darbringt, sollten wir verstehen, ich verdiene es eigentlich nicht. Wir sollten zu Krishna beten, dass er diese Ehrbietung entgegennimmt. Da gibt es das Beispiel von Gopal Guru Goswami. Kennt ihr den? Der war 8 Jahre alt. Und einmal sah er Lord Chaitanya, wie er zurückkam von seiner mittäglichen Pflicht. Mittäglichen Pflicht, das ist ein Vaishnava-Ausdruck für die große Toilette, unter anderem, nicht? Also manche Vaishnavas machen das um diese Zeit. Lord Chaitanya kam so heraus, indem er sich auf die Lippe biss. Und Gopal Guru, ein kleiner Junge, fragte, warum? Ja, ich war auf der Toilette, Gopal, da kann ich nicht den heiligen Namen chanten. Weil ich aber so eine intensive Begierde habe, den heiligen Namen zu chanten, muss ich mir auf die Lippe beißen, damit ich nicht den heiligen Namen chante. Folgt ihr? Da sagte der kleine Gopal, ja, aber was, wenn du stirbst? Und du chantest nicht den heiligen Namen. So sagt er, der kleine stirbst zu Mahaprabhu. Und er sagte, Lord Chaitanya, stimmt. Und deswegen nahm er Gopal als sein Guru an und sein Name ist Gopal Guru. Also, das heißt es nicht als seinen, als den, es gibt mehrere spirituelle Meister. Man hat einen Diksha Guru, aber viele Shiksha Gurus unterweisen des spirituelle Meister. Das ist in unserer Bewegung etabliert, diese Praxis. Aber es wird sicherlich kommen, dass diese Praxis mehr, also Vaishnava-Philosophen bei uns machen sich schon Gedanken, wie sie das etablieren können, dass es mehrere Shiksha-Gurus gibt, zu denen man auch eine achtungsvolle Beziehung hat. Nun, Abhiram Thakur, das ist ein Gefährte von Nityananda, wollte diesen Jungen einmal sehen. Der Gopal Guru, der Guru von Chaitanya war, klein war. Da hätten wir, glaube ich, auch sofort eine Reise gemacht, um den zu sehen. Nicht? Er wollte ihn sehen und kam ganz aus Bengal. Und er kam jetzt und wollte Gopal Guru seine Ehrbietung darbringen. So Mahaprabhu wusste, wenn der Abhiram Thakur, der so fortgeschritten ist, diesen kleinen Knirps, Lila Shukha, bitte, das muss ich jetzt hören, seine Ehrbietung darbringen, das wird zum Schaden dieses Jungen sein. Und deswegen nahm er, als er den Abhiram kommen sah und wusste, er wird seine Ehrbietung darbringen, Gopal sofort auf seinen Schoß, sodass die Kraft der Ehrbietung zu ihm ging und von ihm absorbiert wurde und nicht auf den kleinen Jungen traf. Denn Abhiram Thakur, anyway, das ist jetzt, ich muss mich hier ein bisschen zurückhalten mit diesen ganzen, später zu einem späteren Zeitpunkt werde ich euch einmal über Abhiram Thakur erzählen, dann kommt man einfach nur weg vom Thema, wenn man jetzt über Abhiram Thakur spricht. So, das ist also wichtig, manchmal denken wir so, oh, hoffentlich tut der andere auch mir seine Ehrbietung darbringen, nicht? Oder ich zwinge ihn jetzt auf die Knie so fast. Kennt ihr das? Nicht? Manchmal gibt es diese sofortige Erwartung, nicht? Jetzt gehe ich runter, dann geht der andere auch runter. Nicht? Das ist aber nicht Boyschnapp. Nun, wie stellen wir fest, welcher Devotee älter ist als wir? Nun, zunächst einmal gibt es da Betrachtungsweisen, die der Einweihung. Nicht? Wann ist jemand eingeweiht worden ist und hat die. Wenn jemand also früher Einweihung bekommen hat als wir, dann wird er als älter angesehen. Es gibt. Ich habe einmal einen Brief aus Vrindavan gekriegt von einem total begeisterten Freund Krishnas, der inzwischen auch eingeweiht worden ist. Und der schrieb, also ich habe neulich eine Frau am Marktplatz getroffen, die hatte mir gesagt, ihr Mann ist 2 Jahre alt. Sie ist verheiratet mit einem Mann, der 2 Jahre alt ist. Und ihre Großeltern, die Großmutter sei noch nicht geboren, aber der Großvater sei jetzt schon eine Woche alt. So, das bezog sich auf die Einweihung, dieses Alter im spirituellen Leben. Ja, und nicht wer die Einweihung früher erhalten hat, ist für uns als ein Älterer anzusehen, als ein älterer Vaishnava. Nun, die Gottbrüder des Gurus, des eigenen Gurus, sollten genauso respektiert werden wie der Guru selber. Wir finden das in dem Verhalten von Chaitanya Mahaprabhu Paramananda Puri gegenüber, der eingeweiht wurde von Madhavendra Puri und somit ein Gottbruder von Ishvara Puri ist, der auch eingeweiht wurde von Madhavendra Puri. Nun, Chaitanya wurde eingeweiht von Ishvara Puri und betrachtete diese Gottbrüder von seinem Spiritual Meister ebenso gut wie sein Spiritual Meister selber. Das ist eine Regel in der Vaishnava-Gemeinschaft. Dann, Sannyasis sollten immer so respektiert werden wie der Guru, heißt es, weil die Sannyasis durch ihre Einweihung eine besondere die Sannyasis sind durch ihre Einweihung die spirituellen Meister selbst von den Brahmanas, also von der ganzen Varnashram-Gesellschaft. Dadurch, dass man einem Sannyasi Ehrbietung darbringt, macht man Fortschritte. Selbst wenn man ihn morgens sieht, sollte man sofort als allererstes seine Ehrbietung darbringen. Wenn man das unterlässt, vielleicht aus irgendeinem Grund, dass man zu schnell vorbei rennt und es nicht gesehen hat, sollte man fasten den ganzen Tag. Das sind so die Vaishnava-Regeln. Man sollte sich immer daran erinnern, und hier jetzt gibt es Sinn, weswegen dieser Respekt und diese verschiedenen, diesen Respekt verschiedenen Devotees gegenüber. Man sollte sich immer daran erinnern, dass die Hauptaufgabe, die man hat in seinem Leben, darin besteht, demütiger zu werden als ein Grashelmchen, toleranter noch als ein Baum, und dass man keinen Respekt für sich selber erwünschen sollte, sondern allen Respekt anderen darbringen sollte. Das ist unser Ziel in unserer Vaishnava-Gesellschaft und deswegen lernen wir es, uns unseren Respekt verschiedenen Devotees unterschiedlich darzubringen. Nun, ein anderer wichtiger Punkt in Beziehung zu Vaishnavas ist, wenn wir sehen, dass Devotees manchmal eine Meinungsverschiedenheit haben. Das ist sicherlich da, nicht? Dass sie in einem Punkt unterschiedliche Ansichten vertreten, sollten wir keine Seite ergreifen. Ich kenne einen Devotee hier in dieser Gemeinschaft von Devotees, die große Verwirklichung daran gemacht hat. So wie wir uns einmischen in den, sagen wir mal, in den Streit, in den Streit nicht, in die Meinungsverschiedenheit von Vaishnavas, werden wir irgendwie da reingezogen, eine Seite zu beziehen und somit einem anderen Vaishnava gegenüber in feiner Weise Vergehen machen. Ihm gegenüber werden wir Vergehen machen. Wir sollten besser verstehen, dass die Meinungsverschiedenheit unter den Vaishnavas in diesem Fall einfach, wie soll ich mich ausdrücken, als spirituell zu sehen ist. Denn selbst im Dienste zu Krishna sind verschiedene Standpunkte da. Das erklärt sich daraus, dass die Individualität der Seele im hingebungsvollen Dienst erhalten bleibt. Nicht? Also diese Standpunkte sind durchaus erlaubt. Der eine hat den Standpunkt, es soll jetzt so gemacht werden, der andere so. Wir sollten nicht versuchen, Seiten zu beziehen und dann anfangen zu zanken und auf die Ebene von gewöhnlichen Streithelden herunterfallen. Der Schüler sollte seinen spirituellen Meister immer so wie Gott respektieren. Ich glaube, das haben wir schon öfters gehört, da brauche ich nichts zu sagen. So. Das war mein erster Teil. Ich gehe da ziemlich schnell durch, einfach nur, um über diese Dinge ganz schnell zu sprechen und erwarte von euch, dass ihr aufmerksam zuhört und dass man es praktisch nicht alles so im Detail noch ausführen muss durch humorvolle Beispiele oder so weiter. Sind irgendwelche Fragen zu diesem Teil, aber nur wirklich zu diesem Teil? Ja.
Kannst du noch mehr dazu sagen zu unterweisende spirituelle Meister und
einweihende spirituelle Meister?
Und einweihende spirituelle Meister. Du sagtest, dass eigentlich wird es noch nicht so richtig etabliert, ne?
Ja.
In der ISKCON. So, wie würde das aussehen?
Im Chaitanya Charitamrita finden wir, dass Krishna das Kaviraj seine Ehrbietung immer da bringt zu Rupa Goswami, Sanatan und Siva Goswami, ne? Was? Raghunath Goswami. Das ist am Ende jedes Kapitels da und er bezeichnet sie als seine Gurus. In dem Vaishnava Pranam Vandeham Shri Gurun. Gurun bedeutet Plural, nicht? Ich bringe meine Ehrbietung den verschiedenen spirituellen Meistern da. Kommt dieses gleiche Verständnis auf. Da sind die Gurus im Plural. Dieses Plural ergibt sich so, dass wir ein Diksha-Guru haben. Das ist derjenige, der uns die Einweihung gibt. Aber mehrere Shiksha unterweisen des spirituellen Meister. Nun, in unserer Bewegung haben wir uns Gedanken gemacht, wie das gehen soll. Die Respekt soll ja den verschiedenen Gurus gleich dargebracht werden. Was heißt das zum Beispiel in Bezug auf die Guru-Pooj? Das heißt, dass man dem Diksha-Guru seine Guru-Pooj darbringt. Nicht? Was heißt es aber jetzt im Betreff auf Anweisungen befolgen? Da wird es nämlich kompliziert. Es kann sein, weil die Bodhis vielleicht noch nicht so fortgeschritten sind, dass sie sagen, aha, die Anweisung von dem passt mir jetzt nicht so. Ich gehe zu dem hin, weil ich weiß, der ist nicht so ein absoluter Buchverteiler. Nicht? Der ist von seiner Art mehr fixiert auf einen anderen Service. Und dann kriege ich von ihm so die Segnung, nicht auf Buchverteilung zu gehen. Und das mache ich nicht. So, das ist die Gefahr, versteht ihr? So, damit, oder dass man sich vielleicht, das sehr schwache Devotees, sich einfach sagen, mein Shiksha-Guru ist, sagen wir mal, Bhakta Frank. Nicht? Könnte ja auch sein. Nee, du schüttelst mit dem Kopf. Es geht nicht um deine Person, sondern um das Prinzip. Wer ist Shiksha-Guru? Ist es der, zu dem ich sage, du bist mein Shiksha-Guru? Das sind Fragen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben haben. Und wir haben folgendes vorläufige Lösung, obwohl das, wie gesagt, noch nicht etabliert ist. Das ist noch im Bereich des philosophischen Verständnisses und wird sicherlich eines Tages mehr an den, sozusagen auf den Boden kommen, wie unsere Bewegung heranreift. Zunächst einmal, wenn wir einen Shiksha-Guru haben, der uns Unterweisung erteilt, müssen wir diese Unterweisung immer bei unserem Diksha-Guru bestätigen lassen. Nicht, dass da so zwei verschiedene Unterweisungen Unterweisungen herum also gegeben und befolgt werden, die nicht den Unterweisungen unseres Diksha-Gurus versteht. Denn der Diksha-Guru hat noch eine engere Beziehung da als zu den Shiksha-Gurus. Der erste Punkt. Dann, Shiksha-Guru kann nicht jeder sein, sondern ein Shiksha-Guru muss den Qualifikationen, die von den ISKCON-Gurus gefordert werden, entsprechen. Und es muss auch eine Art offiziell, es muss bekannt sein. Das heißt, der Devoti muss seinen Shiksha-Gurus wissen lassen, ich möchte dich als Shiksha-Guru annehmen, bitte unterweise mich, bitte schule mich. im Krishna-Bewusstsein. Und dann ist wieder genau das Gleiche. Dann kann, um zu verhindern, dass jetzt der Devotee sagt, oh, du bist mein Shikshaku, aber was du da gesagt hast, passt mir jetzt nicht so. Das werde ich, versteht ihr, da wird auch da eine Art von, es ist ein Verständnis der Shikshaku, seine Unterweisungen müssen auch befolgt werden. Warum müssen, warum tun wir da nicht so ein schönes Wort, ein liberales Wort wie könnten vielleicht befolgt werden oder eben so Konjunktivform, war müssen, also Imperative. Der Grund ist, dass es sehr wichtig ist für uns, Unterweisung zu befolgen, um spirituellen Fortschritt zu machen. So, das ist sozusagen diese Sache mit den, das Thema mit den Shikshagus. Soweit ich es beurteilen kann, ich darf jetzt eine persönliche Sache sagen, ich trete jetzt also kurz von Vyasa-san herunter, wo man nur so, wo, was heißt nur, wo man so dieses etablierte Wissen gibt. Vyasa-san da zu sitzen bedeutet einfach das Wissen so zu geben, wie es ist. Nicht genauso wie vorhin, da habe ich eben gesagt, wie man sich Sannyasis gegenüber verhält. Das habe ich euch on principle, das Prinzip da so erzählt, ohne mich selber da einzubringen und meine Gefühle diesbezüglich. Ich möchte jetzt kurz vom Vyasa-san runtergehen und meine Verwirklichung zu diesem Thema geben, weil ich weiß, dass noch eine Frage oder noch Fragen im Raum sind zu diesem Punkt. Wir sind im Augenblick noch nicht in unserer Bewegung so weit, das so zu etablieren, weil unsere Bewegung gerade noch damit umgeht, dass es erstmal, dass es nach Prabhupada, der ja ein Mahabhagavat ist, ein ewiger Gefährte Krishnas, also dessen preeminent position, dessen hervorstechende Position immer da sein wird. Es wird in unserer Bewegung, unsere Bewegung wird sich immer auf Prabhupada beziehen. Alle Schüler, die in der Zukunft hier reinkommen, werden Prabhupada verehren als den Founder Acharya, den Acharya, der Sampradaya Acharya, sagt Bhaktivinoda Thakur sogar dazu, dessen, zu dem man immer loyal sein muss. Und andere Gurus auch, die werden nie etwas Neues machen, sondern immer Prabhupada Lehre weitergeben. Das ist also eine eminente Position, wie zum Beispiel in der Madhva Sampradaya, Srila Madhavendra, Srila Madhvapuri, also Madhvapuri, ja. Nicht so ist Prabhupada auch so. Wir sind gerade dabei, damit so klar zu kommen. Jetzt ist noch eine Neuerung erschienen, für unsere Bewegung jedenfalls neu. Ich weiß ganz sicher für Europa, also und für Deutschland neu, dass es nicht ein Spiritual Meister gab, wie Srila Harikesh Maharaj, der dieses Amt für lange Zeit als praktisch, ja fast als einziger in unserer Zone ausgeübt hat, sondern so viele Spiritual Meister, von denen manche sehr jung sind, jung an Jahren, meine ich, nicht? Und so, wir sind da gerade damit beschäftigt, das muss erstmal ein bisschen sacken und ganz selbstverständlich gehen. Es gibt noch viele Unreifen, die noch durch ein größeres Reifewerden in unserer Bewegung überwunden werden müssen in diesen Dingen, viele touchy points und so. Wenn wir jetzt dann noch anfangen mit Shikshagurus, eine Menge Shikshagurus, dann wird das alles nicht mehr so klar und umrissen, aber es wird kommen, das philosophische Verständnis ist schon da. Ja? Deswegen, Entschuldigung, sollten wir, wenn wir ein Shikshagur haben, ein Devotee, auf den wir uns beziehen, wir sollten das noch nicht formell so machen, aber wir können es schon für uns so halten. Ich weiß zum Beispiel, dass ich habe einmal einen Brief gelesen, den Srila Harikesh Maharaj an eine Schülerin geschrieben hat. Und in diesem Brief hat er ihr geraten, dass sie den Anweisungen dieses Devotees, den sie als also sehr in hohen Ehren hält, folgt, aber dass sie sich rückversichert, wenn es so Dinge sind, die war das noch? Ich hoffe, dass ich das genau wiedergebe. sich rückversichert, dass sie da dass die Unterweisung, dass das harmonisch verläuft sozusagen. Ich glaube, es ist ein Punkt, der klar. Was ist denn da für ein gewaltiger Sitz? Der gut.
Ja, kurz
noch, ja.
Weil jetzt nur noch zu der gleichen Sache.
Ja.
So, dem Shikshaguru kriegt man auch täglich seine Ehrerbietung da, oder kann, ist das eigentlich der Vorgang, das zu machen?
Ja. Das heißt, er soll genauso respektiert werden wie der Dikshaguru. Aber bitte, ich weiß nicht, ob das ganz durchgedrungen ist. Ich habe die Befürchtung, dass du, weil du dazu anscheinend dir schon Gedanken gemacht hast, vielleicht noch nicht das so ganz wahrgenommen hast, was ich versuchen wollte zu sagen. Wir können schon anfangen damit. Aber wir sollten ich glaube, ich habe es ausgedrückt, aber ich sage es nochmal, wir können schon anfangen damit, indem wir das inhaltlich so praktizieren. Nicht, dass wir sagen, dieser Devotee, wenn der zu mir spricht, ich weiß einfach, das ist genau das, was mein spiritueller Meister sagt, und es hilft mir sehr, ich komme so meinem spirituellen Meister und seine Unterweisung näher. Und wir sollten diesen Devotee dann respektieren. Warum respektieren und warum diese Achtung? Weil so kriegen wir mehr Mercy, mehr Unterweisung und so weiter. Das ist ein Prinzip. Wasser fließt von oben nach unten. Das heißt, Unterweisungen kommen von den fortgeschritteneren Devotees zu den weniger fortgeschrittenen. So ist die Flussrichtung sozusagen. Das Aufmerksam, das Barmherzigkeitsgefälle sozusagen, wenn man das so ausdrücken will. Mhm. Ja? Gut. Dann war hier im hinteren Bereich eine. Ja, du hattest eine Frage.
Ich habe zweimal den Ehrenbogen im Tempelraum gegeben habe.
Ja.
Nicht vorher gesehen habe, aber hinterher vergessen habe.
Ach so, gut, ja, das sollte man jetzt nicht zu genau nehmen. Einmal am Tag reicht. Wir bringen zum Beispiel unsere Ehrbietung morgens, wenn wir, ich weiß, das sind diese Details und man muss die klären. Wenn du ihn morgen siehst, oder die Person überhaupt, der du den Ehrbietung, am besten gleich die Ehrbietung geben. Und dann die meisten von die Devotees sehen sich morgens ja in diesem Tempel, im Tempel, und dann sagen wir ja, Vanchakalpa Tarubhascha, das ist praktisch mit diesem Vanchakalpa Tarubhascha ist diese Ehrbietung erfüllt, die wir uns gegenseitig darbringen, nicht? Deswegen wird das immer gesagt, das ist eigentlich das, wo die Ehrbietung da ist. Aber wenn wir jetzt vorher einen Devotee sehen, dem wir Ehrbietung darbringen, nicht? Dann tun wir das natürlich so. Aber bitte mit dem Essen, ich habe das jetzt nur so mal wiederholt, wie es im Chaitanya Charitamrita steht, wenn man jetzt mal aus Dusseligkeit nicht den, das nicht, was heißt dusselig, weil man einfach zu müde ist und man hat es nicht gesehen und so, das kommt, oder man ist so in Hast, man muss so also gerade noch hier sein Tilak aufkriegen, damit man beim Muschelhorn in den Tempel steht, nicht? Und dann rennt ja der ganze Tempel in den Tempel. Das ist ja immer zu, wir sind ja immer auf, unsere Bewegung ist immer auf der letzten Minute. Nicht? Das ist irgendwie so der Zeitplan der Devotees. Und dann rennen also alle Devotees durch den Tempel. Im Heidelberger Tempel ist es so gut, dann poltern alle die Treppen herunter. Nur manche ziehen sich das Hemd an im Laufen. Nicht? Und so, da ist vielleicht nicht so. So. Gut. Ja,
halt mal. Auf wen?
Auf wen? Komm.
Auf Vanchakalpa morgens.
Ja.
Ja. So, ich komme jetzt morgens 7 und sehe praktisch das Angebot, das erste Mal im Tempelraum mit 7. Soll ich dann rausgehen oder soll ich im Tempelraum?
Wie rausgehen?
Wie so Wesen zu sehen?
Nö, kann man doch im Tempelraum machen.
Kann man doch.
Ach so, richtig. Ah! Das stimmt, vor den Dedis. Das sind alles diese, also in diese, das ist nicht mein höchstes Sachgebiet, aber ich kann mich so nach und nach an alles erinnern. Vor den Dedis dürfen wir niemanden unsere Ehrbietung bringen. Nur Krishna. Und den spirituellen Meister. Das wurde auch besprochen in Mayapur. und dem Spirituellen Meister. Deswegen ist es so, wenn der Spirituelle Meister reinkommt, ja, dann gehen alle, ja, dann weiß man, wer wer ist. Ja. Dann geht dann unser Spirituelle Meister. Nun, wie es hier in diesem Tempel ist,
auch nicht.
Da auch nicht. Im Tempel. Da hat Divirata gesagt. Divirata ist hier unser Standard. Ja, warum nicht? Folgen wir einfach mal Divirata.
Wie soll man dann rausgehen? Vielleicht so oder?
Ach so, wie denn? Nee, im Tempel sollte man mitmachen. Im Tempel. Dann brichst du ja deine Ehrbietung. Also so wie ich das verstehe, das ist jetzt wieder eine Sachinanda Swami Antwort. Ich mache das sehr klar, wenn ich was sage, wo ich. Ich denke, es kommt auf die Haltung drauf an. Dann legst dich eben lang ausgestreckt im Geiste hin. So und so. Oder so, so halt ausgestreckt wie nicht. Und dann bringt man die Ehrbietung so da. Ja, so würde ich. Ja, Liederschucker. Ich gehe nach der Reihenfolge, nicht? Ja.
Muss ein Shikshaguru auch ein einmalender spiritueller Meister sein?
Du solltest deinen spirituellen Meister fragen, wen du als Shikshaguru annimmst. Aber wie gesagt, das ist eine sehr große Sache. Es ist nicht jetzt so, dass wir jeden, der uns mal was mitgibt auf dem Weg, dass wir den gleich als Shikshaguru annehmen. Also ich meine jetzt jeden Devotee. Nicht? Das ist meistens dann da, wenn wir Bereiche haben in unser Shikshaguru. Jetzt im Chaitanya, ich drück's mal aus in der Philosophie des Chaitanya Charitamritas. Sanatan Goswami Yes. Rupa Goswami war ja, Sanatan, jetzt habe ich es. Jetzt weiß ich es total. Sanatan Goswami ist der Sambandha Guru. Das heißt, er lehrt, wie das Lebewesen seine Beziehung zu Krishna etabliert. Das sind Sanatan Goswami, hat darüber gesprochen. Das kannst du sehr schön lesen im Brihad Bhagavatamrita, wie er spricht, wie Gopkumar seine Beziehung zu Krishna entwickelt. Das ist, der ist der Acharya, der darüber spricht in unserer Sampradaya. Und Rupa Goswami ist der Abhidheya Guru. Er unterrichtet den Vorgang des Abhidheya. Abhidheya, wisst ihr, was das ist? Das ist so oft schon gesagt worden. Nicht? Und Raghunath Goswami ist für Prayojana. Wisst ihr, was er? Du guckst eine Mischung aus Unverständnis und verstehst du das?
Ja.
Gut.
Ich bin mir nicht ganz
sicher. Abhidheya, Sambandha ist die, das müsstest du aber jetzt schon wissen, du studierst, das sind die wichtigsten Dinge, die muss man gleich am Anfang wissen, in der ersten Bhakta-Stunde. Sambandha heißt die Beziehung des Lebewesens zu Gott. Abhidheya heißt der Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, also wie das Lebewesen mit Gott verbunden ist, was man da tut. Und Prayojana ist das höchste Ziel, nämlich reine Liebe zu Krishna. Das ganze vedische Wissen lässt sich einteilen in diese drei Kategorien. Und diese drei Gurus, denen Krishna das Kaviraj ja seine Ehrbietung darbringt, ist Sanatan und Raghunath. Nicht? Sanatan nicht. Rup und Raghunath nur. Das sind seine Shiksha-Gurus. Weil er da von denen lernt, diese Bereiche. So, wenn wir jetzt sagen, ich lerne von Harinam Ananda Sanketan, was du ja, glaube ich, also du beziehst ja dein Wissen und deine Inspiration sehr von Harinam Ananda und Rohini Sutta Prabhu. Anyway, ich will jetzt das nicht persönlich besprechen, weil das eine Vorlesung ist, die im allgemeinen Rahmen gehalten ist. Man sollte einen Unterschied machen zwischen dem, von dem man etwas lernt und jetzt vielleicht ein Shikshaguru ist. Deswegen, weil das noch nicht so klar ist, die Grenzlinie. Ja, nicht? Und sagen wir, die persönliche Hingabe des Gurus dann zum eigenen Spiritual Meister eingeschränkt wird, weil man sie aufteilt auf so viele. Das ist eine Gefahr. Nicht? Ist das, entwickelt sich das noch langsam. Nicht? Aber ich würde jetzt nicht gleich sagen, also in meinem Leben würde ich nicht gleich sagen, ja, anyway, ich will da keine Beispiele geben. Gut. Ja? Ja. Bitte? Ja. Es ist aber noch mehr als nur Krishna, die Ehrerbietung da bist. Wenn du ein Devoti, die Ehrerbietung da bist. Sonst würden keine Unterschiede gemacht werden zwischen Seniority, also den älteren Devotis und den jüngeren Devotis. Nicht? Wir sprachen eben über solche Unterschiede. Da wird auch noch die Person des Devotis berücksichtigt. Es ist nicht so, dass wir da... Also ich weiß, dass du das nicht so meinst, aber andere, die das so hören würden, könnten sagen, das geht ja in den Mayavadi-Bereich rein. Nicht? Wir sehen noch die Individualität des Devotis und sehen nicht nur, dass wir machen jetzt nur Krishna, die Ehrerbietung da. Ja. Oh, wir wollen aber weitergehen. Ja. Kein Problem, es ist ein Thema. Kein Problem.
Ja. Es gibt aber auch noch den Einweihenden, also den Anweisenden, den Unterweisenden und den Einweihenden, wo jeder Geweihte das eigentlich sagen kann.
Den es gibt den Vatman Pradaksha Guru, das ist der wegweisende Guru, das ist meistens derjenige, den wir treffen und der uns der uns dann praktisch in eine bestimmte, der uns zeigt, hier geht es zu Krishna, und den wir zunächst einmal treffen. Dieser Vatman Pradaksha Guru kann vielfältig sein. Es sind die Prediger. Janaki und Bhakti Devi sind auch Vatman Pradaksha Gurus in dem Sinne, nicht? Philosophisch gesehen. Und Zedi ist auch ein Vatman Pradaksha Guru. Ist noch nicht mal eingeweiht. Ja, du lachst so, wir sind im philosophischen Sinne schon. Wenn er sagt, esst Prasadam und werdet Krishna bewusst, das habe ich verwirklicht, das predige ich dann. Und jemand dann darauf eingeht, yes. Dann gibt es den Diksha Guru, das ist derjenige, der uns die Unterweisung erteilt. Und dann gibt es die Shiksha Gurus, diejenigen, die uns Anweisungen geben. Wie gesagt, dieser Bereich ist noch nicht so ganz klar. Aber dann gibt es, aber das ist nicht problematisch, das ist etwas, was sich entwickeln wird. Wir sind ja alle in Krishnas Händen, die Gurus und die Schüler in gleichem Maße, hoffentlich. Und dann gibt es den Sannyas Guru, der noch eine Einweihung gibt. Der Sannyas Guru tut diese Einweihung in stellvertretend für den Spiritual Meister. Deswegen bei meiner Sannyas-Einweihung, das war sehr, sehr nice. Ich glaube, das ist nirgendwo so nice gemacht worden, wie Srila Harikesh Maharaj das gemacht hat. Hat den Danda und alles zu Prabhupada gegeben und musste ich das vom Prabhupada abholen. Also man kriegt ja auch neue Kleidung, man darf ja nicht die alte tragen. Ist ja sozial gestorben, begraben. Es war sehr, sehr nice gemacht, also sehr, sehr ekstatisch gemacht. Da bin ich Srila Harikesh Maharaj ewiglich dankbar für. Es hat das sehr nice einfach gemacht. Das sehr lebenswürdig. Gut. Sind wir hier? Oh, jetzt ist ja schon die Vorlesung zu Ende. Jetzt können wir gleich. Okay. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Wir haben etwas anderes gedacht heute. Dann können wir noch weiter fragen. Also, wenn jetzt noch Fragen sind, will ich es nicht abschneiden. Obwohl wir ja schon eine Vorlesung erfüllt haben mit dem Text. Randy.
Another question. But since we're on this point, yes. Isn't a safe position just to accept?
I don't understand. Isn't the safest position what? Acoustically, no, I didn't.
Last question. Yeah. Isn't it just the safe position to accept
Er ist Guru.
Ja.
Ja. Randy fragt, ist es nicht das Sicherste in diesem ganzen Thema, alle ISKCON-Gurus als Shiksha-Gurus anzunehmen? Das ist in jedem Fall gut. Nur wir meinen mit Shiksha-Guru jetzt auch jemanden, zu dem man eine persönliche Beziehung entwickelt. Es mag so sein, dass du zu Rohini Sudaprabhu, der praktisch die Inkarnation des Buchverteils ist, eine Tätigkeit, mit der du nicht dich 24 Stunden am Tag beschäftigst, nicht? Sozusagen, dass du zu seinen Unterweisungen, wenn es zu der Buchverteilung kommt, nicht so gut Bezug finden kannst, nicht? Das ist durchaus möglich. Wir meinen schon diese persönliche Beziehung, um die es geht, nicht? Wenn wir Shiksha-Gurus. Es ist mit anderen Worten nicht so etwas Nebulöses, also Verschwommenes, sondern es ist etwas, was sehr, was schon eine Art in einem erhabenen Bereich sich abspielt. Aber wir sollten allen die Bodhis folgen und unsere Ehrbietung darbringen. Das ist auch etwas, was wir verhindern müssen. Na, den würde ich so als Shiksha, dem bringe ich meine Ehrbietung, dem jetzt nicht so, der ist so. Sieh mal, weil wir noch so unreif sind, wir haben noch so viel westliches Inventar in unserer Psyche, die wir so rumtragen und mit der wir das tragen, müssen wir, was diese Bereiche betreffen, können wir das nicht so leicht handhaben. Es wird sich entwickeln mit unserem Fortschritt. Aber man sollte auch einen Diksha-Guru annehmen, Randy. Das ist nicht, dass wir sagen, alle sind meine Shiksha-Guru fertig. Man sollte sich qualifizieren erstmal. Qualifizieren dazu. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Nicht, dass der ganze verloren geht praktisch. Gut. Das ist dieses Thema Nummer 1 in der ISKCON im Augenblick. Guru, das Guru-Thema. Das ist bei diesem ganzen Thema scheint es mir sehr wichtig, dass wir auch auf den Adi-Guru verweisen, nämlich Krishna, den ursprünglichen spirituellen Meister. Nicht? Wir sind die Gurus, sind die demütigen Diener von demütigen Diener, also sind ja, das ist Krishna ist Krishna, nicht? Die höchste Persönlichkeit Gottes. Gut, ich glaube, wir sind hier haben das Thema erschöpfend behandelt. Bis auf das komplizierte Wesen von Lila Shuka und auf einmal der Geist des Zweifels noch irgendwo drin ist. Wir können ja danach darüber sprechen. Nicht jetzt gleich. Den Geist zu verscheuchen aus dem. Gut. Hare Krishna.